ebenfalls von meiner Seite guten Morgen. Freut mich, dass wir heute trotz der Kälte so viele sind. Möglicherweise hat heute einer schon Starthilfe gebraucht bei der Kälte. Meistens, wenn es so gegen 10 Grad geht, springen manche Motoren dann nicht mehr an. Habt ihr schon mal Begegnung gehabt mit einem sprechenden Tier? Keiner von euch? Ich schon so irgendwie. Dort, wo die Astrid gelernt und später gearbeitet hat, die haben so einen Papagei gehabt. Und wenn man da reinkommen ist, dann hat er gesagt, grüß dich, du Bazi. Oder du bayerischer Dreckhammel, ich glaube so ähnlich. Das hat er gesagt, du bayerischer Dreckhammel, grüß dich, du Bazi. Also, ich habe eigentlich noch nie ein Tier sprechen gehört in so einer menschlichen Sprache. Aber irgendwo in Südafrika soll einmal eine Hochzeit gewesen sein, direkt am Meer, ganz schön, wunderbare Kulisse. Und das Ehepaar ist schon ein bisschen älter gewesen. Und dann, wie der Pastor gefragt hat, das gewisse Jahr, dann ist er dort gestanden, der Mann, und hat gezögert. Und auf einmal ein Esel, der neben auf der Weide gewesen ist, ja, ja, das war der Witz. Ja, also sprechende Tiere kann man eigentlich nur in Filmen sehen. So ist es bei mir gewesen vor ungefähr 2 Wochen über die Weihnachtsfeiertage. Da sind meistens so Kinderfilme oder so ordentliche Filme halt. Und dann habe ich mir auch halt so einen Film angeschaut mit sprechenden Tieren. Es war ja nichts Besonderes natürlich, aber es war harmlos, es hat keine Toten gegeben, kein Ehebruch. Kein Totschlag. Man hat eigentlich während des Films und auch danach kein schlechtes Gewissen haben brauchen. Es ist wirklich alles okay gewesen. Natürlich kann man da nicht sehr viel erwarten. Aber ich habe mir das wirklich ganz gut anschauen können, wenn es auch unrealistisch war, das Ganze. Aber ich denke, ihr selber wisst es auch, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Tiere wirklich besondere Begabungen haben. Und auch zum Beispiel vor großen Katastrophen, Erdbeben oder anderen Naturereignissen doch die Fähigkeit haben, Menschen zu warnen. Da ist man schon lang dran und will das auch so ein bisschen ausbauen. Jetzt ganz neuer mit der künstlichen Intelligenz sind sie da dran und wollen sogar das zusammenbringen, dass sie wirklich die tierische Sprache, es gibt ja tierische Sprache, dass das so zusammenbringen, dass die in die menschliche Sprache übersetzen können. Also wir sehen, da tut sich schon viel. Es hat auch damals, wie es das große Beben und den Tsunami gegeben hat, in Asien, da hat man auch gesehen, dass an Elefanten schon rechtzeitig, bevor der Tsunami gekommen ist, sind die ins Landesinnere geflüchtet. Und so kann man noch weiter einiges sagen, dass zum Beispiel in Syrien und der Türkei, wo das letzte Erdbeben war, sogar die Haustiere gewarnt haben. Nicht nur Hunde, Katzen, sondern sogar auch Ziegen und Kühe. Zumindest so habe ich das gelesen, so ist es berichtet worden. Also ganz interessant, was da eigentlich so möglich ist. Und natürlich habe ich mir gedacht, naja, sowas gibt es eigentlich nicht. Und dann am letzten Montag, jetzt in der vergangenen Woche, bei der stillen Zeit, die ich meistens mit der Gabi mache, und dann haben wir auch die Bibellese gehabt, und da wäre ich tatsächlich mit einem sprechenden Tier konfrontiert. Das wäre ganz interessant gewesen. Und dann habe ich da weitergelesen, und ich weiß jetzt nicht, weiß jemand von euch schon, von welchem sprechenden Tier ich rede? Es gibt nur ein sprechendes Tier in der Bibel. Eben, ein Esel ist es gewesen, genau. Das ist die Geschichte mit dem Bileam, das ist ein Zauberer und Prophet gewesen, und ein Esel, der ihn vor falschen Wegen bewahren wollte, aber es leider nicht so recht geschafft hat. Und um diese Geschichte wird es heute gehen in der Predigt, weil ich mir gedacht habe, wie ich das gelesen habe bei der stillen Zeit, das wäre wirklich was für eine Predigt, weil es ziemlich in unsere Zeit hineinspricht und weil wir da viele Parallelen finden auch zu uns, zu unserer Zeit. Und da habe ich mich dran gemacht und habe ein bisschen weiter geforscht und mir das gut angeschaut. Und natürlich ist es jetzt etwas, diese Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen würde, bei Christen, die ganz neu zu Jesus gefunden haben, für die könnte es schon ein bisschen verwirrend sein und zu Irritationen führen, aber ich glaube, bei uns können wir das heute schon wagen. Es gibt halt wirklich so viele Dinge, die uns herausfordern. Herausfordern, Stellung zu nehmen, Stellung zu beziehen, nicht nur vor Gott, sondern auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gerade in der Zeit, wo jetzt wirklich, kann man sagen, das ganze Weltbild auf den Kopf gestellt wird, ich glaube, ihr empfindet das auch so, sind wir dazu wirklich aufgefordert, da richtige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sind aber auch bei uns selbst Korrekturen und Richtungsänderungen erforderlich. Im Bereich unserer Beziehung zu Gott oder auch in unserer Beziehung zu der Welt. Es gibt so vieles, was uns durcheinander bringen kann. Die ganze Transgender-Geschichte, die neue staatliche Sexualkunde, die verordnet wird, die wirklich für unsere Kinder nicht zumutbar ist, dass ihnen sowas aufoktroyiert wird. Dann ist halt auch immer mehr schon die Tendenz hin zur Ehe für alle. Da ist ja sogar der Papst und die katholische Kirche beim Einknicken. Die ganze interreligiöse Vermischung, die spirituelle Backelei und Vermischung und Vereinheitlichung, die Bestrebungen, und das ist ja auch ganz interessant, dass es so weit einmal kommt, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass man den menschlichen Willen vor Gottes Willen setzen will. Also der Mensch sollte entscheiden, nicht Gott. Das Wort Gottes und auch die ganze gesunde christliche Lehre, die wird immer mehr untergraben und in Frage gestellt. Und dann ist es auch kein Wunder, dass wir uns auch schwer tun, auch in unserer Gemeinde, wenn wir sagen, die voreheliche sexuelle Beziehung, dass das nicht Gott gewollt ist, oder auch das Zusammenleben ohne Trauschein, Gott nicht will. Es wird immer schwieriger, weil das auch schon in vielen christlichen Kirchen, auch in evangelikalen Gemeinden, kein Tabu mehr ist, weil das teilweise sogar so praktiziert wird. Und da fragt sich dann schon, frage ich mich und frage mich auch für uns alle, auf welcher Seite stehen wir, wenn es um diese Themen, um solche Themen, wo es wirklich um unsere Glaubensgrundsätze geht, um die Wahrheit, die uns im Wort mitgeteilt worden ist. Stehen wir auf der Seite von Gott und verfechten wir das oder bewegen wir uns immer mehr hin zu der Welt? In der Rolle des Bileams, ihr habt es ja schon gehört, da geht es um den Bileam, den Zauberer und Propheten, der eben, das werden wir nachher später dann hören, der vom König Balak aufgefordert wird, Israel zu verfluchen, Israel zu verbannen. Und in der Rolle des Bileams da begegnet uns auch ein Mensch, der sowohl auf Gottes Wegen zu Hause ist, sehr erstaunlich, dass der auch mit Gott kann, wenn er ein Zauberer ist und Gott mit ihm kann, aber auch auf den Wegen der Welt zu Hause ist. Der hat auch Gefallen an der ruchlosen und sündigen Welt gefunden. Aber das ist ein Kraftseilakt, sowas. Und das geht nicht auf Dauer. Das kann man nicht machen. Und wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, das wissen wir. Wir können nicht zugleich Gott und dem Mammon dienen, geht auch nicht. Nicht mit Gott sein und gleichzeitig am Tisch der Spötter und Gottlosen sitzen. Ich glaube, das wissen wir, das ist für uns alle klar. Und doch kann es passieren, dass uns in irgendeiner Weise auch, dass wir in diese Richtung abdriften. Auch Bileam, der scheitert schlussendlich an dieser Unmöglichkeit. Und später wird es dann so sein, dass er erschlagen wird und sein Leben verliert auf grausame Weise. Wie aktuell die Geschichte, auch diese Bileam-Geschichte jetzt für unsere Zeit ist, sehen wir auch daran, dass jetzt da gerade in den letzten Wochen und Monaten, was da mit Israel passiert ist, dass Israel genauso in Bedrängnis gebracht wird von all den Nachbarstaaten, denn und auch vom Jemen bis hin zum Iran wird es bekämpft, wird es verflucht. Sie wollen Israel vernichten und auslöschen. So wie es damals war, wo der Balak auch wollte, dass eben dieser Bileam, der Zauberer, auch den Fluch ausspricht über Israel. Und in so einer Zeit sind wir, und deswegen passt das auch ganz gut. Und das Ganze lesen wir im vierten Buch Mose, ab Kapitel 22, und ich möchte, weil der Text so lang ist, möchte ich vorerst einmal kurz das mit eigenen Worten, den ersten Teil, so zusammenfassen, dass wir ein bisschen ein Bild davon kriegen. Nach über 40 Jahren der Wüstenwanderung war das Volk Israel nun endlich vor den Toren des verheißenen Landes. Endlich sind sie da gelandet und dann haben sie sich im Land Moab niedergelassen, haben sich dort gelagert, um alles vorzubereiten für die weitere Landeinnahme. Und das hat dazu geführt dann, dass der Moabiterkönig ganz unrund geworden ist. Also er hat Sorgen gehabt, dass Israel sein Land einnehmen will. Und er hat auch gesagt, die werden uns alle auffressen, da müssen wir was tun. Und ihm ist klar geworden, dass man mit normalen Mitteln das Volk Israel nicht bekämpfen und vertreiben kann. Da muss was anders gemacht werden, da muss was anders her. Und denn es ist so gewesen, das Volk Israel, das hat auch schon der König Balak gewusst, dass das Volk Israel ein Gottesvolk ist, dass das von Gott gesegnet ist und dass Gott dahinter steht. Und da hat er sich aber eben das ausgedacht, da müssen wir irgendwas anders machen, und daraufhin kommt nachher dieser Bileam ins Spiel. Der Balak schickt eine Delegation, so Gesandte aus fürstlichen Häusern, wird uns da das genannt in der Bibel, die sende dahin nach Beta zu diesem Bileam. Der Bileam war über 800 Kilometer entfernt, ist das Beta von Moab. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für eine Distanz ist? Weiter als wie nach Hamburg. Und zu einer Zeit, wo es weder ein ICE gegeben hat, noch eine Autobahn oder sonst was. Mit den Eseln, haben wir heute schon gehört, mit den Eseln sind die unterwegs gewesen. Und da sieht man schon, was der für eine Reputation gehabt hat, der Bileam. Weil sonst wäre das unmöglich, dass der König Moab da 800 Kilometer entfernt von dem gehört hat, der da oben an der syrisch-türkischen Grenze zu Hause ist, in Beta. Und so war das ganz interessant. Und er war überzeugt davon, dass dieser Spezialist für solche Sachen, für solche spirituelle Sachen mit der Unterwelt sozusagen, dass das der richtige Mann war. Und da hat er hingeschickt und wollte den dann zu sich holen, um eben das durchzuführen, dass er Israel verflucht und Israel verbannt. Ja, ich habe zuerst schon gesagt, das ist eigentlich kaum zu glauben für uns, dass Gott sich mit so einem Zauberer einlässt, weil wir sehen, er hat Verbindung zu Gott gehabt, werden wir nachher sehen. Aber da sehen wir auch wieder, wie gut das Gott ist. Er will eigentlich mit allen Menschen. Und dann sehen wir, die kommen hin, die Abgesandten, zu dem Bileam und wollen ihn mitnehmen. Und dann sehen wir bitte die erste Folie jetzt da. Und da sehen wir, er sagt zu ihnen, oder Gott sagt zum Bileam in der Nacht, weil er hat ja die Botschafter dort behalten, sie sollen über Nacht dort bleiben. Und Gott hat dann zu dem Bileam gesagt, geh nicht mit ihnen. Verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Der Bileam hat aufgrund dieser ersten Anweisung Gottes dann wirklich auch das abgelehnt, mitzugehen und das auszuführen am Volk Israel. Und er hat die Boten zurückgeschickt. Aber doch bereits bei der Antwort nachher, dann sehen wir, wie zwiespältig. Oh, habe ich es verkehrt? Also das ziehen wir dann ab von der Predigt, gell, von der Zeit wieder, weil die so lang, ja. Gut, also, wir sehen, Bileam hat das abgelehnt, Und bei der Antwort sehen wir schon, dass er das eigentlich nicht von Herzen gemacht hat. Denn er sagt, das kann man auslesen, eigentlich darf ich eh ganz gern mitgehen mit euch, ich würde gerne mitkommen, aber mein Chef, der will das nicht, der lässt mich nicht. Und sicher haben die Abgesandten, die sind ja doch längere Zeit beim Bileam gewesen, haben an seiner Gestik, an seinem Ganzen, wie er das mitgeteilt hat, schon erkennen können, dass da vielleicht noch was geht, dass sie noch umstimmen können. Und dann sind die Gesandten wieder zurück zum König, nach Moab, zum Balak und haben ihm berichtet. Und der Balak, das ist auch ein gewiffter Hundling gewesen, der hat sich gedacht, den werden wir schon noch glatt biegen. Und dann hat er wieder eine, geht nicht, ne? Machen die nächste Folie bitte. Dann hat er wieder eine Gesandtschaft hingeschickt mit noch prominenteren Fürsten und wollte dann erreichen, dass er beim zweiten Mal wenigstens mitgeht, dass sie das schaffen. Und sagt dann, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles tun, was du mir sagst. Das will ich tun. Und wir wissen ja, jeder hat seine Schwachstellen. Oder? Stimmt doch? Ja. Und vielleicht sogar mehrere. Und der Balak hat auch bei Bileam diese Schwachstellen erkannt und hat das im Visier gehabt, dass das doch noch zu einem Erfolg führen könnte. Denn bei dieser Aussicht der Ehre, die ihn erwartet, diesen Bileam, wenn er das macht, dieses Ansehen, was er da gewinnen kann, Einfluss, Macht und Reichtum, da würde der Bileam doch schwach werden. Und jetzt lesen wir dann zum besseren Verständnis doch aus dem Wort die nächsten Verse von Vers 13 bis 35. Ich darf euch dann bitten, dass man umstellt. Genau, jetzt sehen wir es eh schon. Am nächsten Morgen stand Bileam auf und sagte zu den führenden Männern Balaks, geht nach Hause, der Herr verweigert mir die Erlaubnis, mit euch zu gehen. Da kehrten die führenden Männer aus Moab zu Balak zurück und berichteten ihm, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu kommen. Doch Balak versuchte es noch einmal. Diesmal schickte er noch mehr und noch wichtigere Männer als beim ersten Mal. Als sie zu Bileam kamen, richteten sie ihm aus, so spricht Balak, der Sohn Zippors, bitte, lass dich nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich will dich fürstlich bezahlen und alles tun, was du willst. Komm doch zu mir und verfluche dieses Volk. Doch Bileam antwortete ihnen, selbst wenn Balak mir einen Ballast voller Silber und Gold schenken würde, steht es trotzdem nicht in meiner Macht, die Anordnung des Herrn, meines Gottes, zu missachten und etwas gegen seinen Willen zu tun. Aber bleibt doch über Nacht bei mir, ich will sehen, was der Herr zu mir zu sagen hat. In dieser Nacht erschien Gott Bileam und erlaubte ihm, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann geh mit ihnen, aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Am nächsten Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und machte sich mit den führenden Männern aus Moab auf den Weg. Aber Gott wurde zornig, weil Bileam aufgebrochen war. Während Bileam in Begleitung seiner beiden Diener auf seiner Eselin dahinritt, stellte sich der Engel des Herrn Bileam in den Weg, um ihn aufzuhalten. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, der mit gezücktem Schwert ihr den Weg versperrte, bog sie vom Weg ab aufs Feld. Aber Bileam schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da stellte sich der Engel des Herrn auf einen Hohlweg, der zwischen den Mauern von zwei Weinbergen verlief. Als die Eselin den Engel des Herrn dort stehen sah, drückte sie sich ganz fest an die Mauer und klemmte dabei Bileams Fuß zwischen sich und der Mauer ein. Da schlug Bileam die Eselin erneut. Der Engel des Herrn ging noch ein Stück weiter und stellte sich an einer Stelle auf, die so eng war, dass man weder nach rechts noch nach links ausweichen konnte. Als die Eselin diesmal den Engel sah, legte sie sich unter Bileam auf den Weg. Bileam packte die Wut und erschlug sie mit einem Stock. Da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. »Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst?« fragte sie Bileam. »Du hast mich zum Narren gehalten«, rief Bileam. »Hätte ich ein Schwert dabei, so würde ich dich jetzt töten.« »Bin ich nicht die Eselin, auf der du schon immer geritten bist?« entgegnete die Eselin. »Habe ich etwa früher schon einmal so etwas getan?« »Nein«, gab Bileam zu, und der Herr öffnete Bileam die Augen, so dass er den Engel des Herrn mit gezücktem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen sah. Da verneigte sich Bileam vor ihm und warf sich auf den Boden. »Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen?« wollte der Engel des Herrn von ihm wissen. »Ich bin gekommen, um dir den Weg zu versperren, weil du sonst vor meinen Augen ins Verderben rennst. Dreimal hat die Eselin mich gesehen und ist mir ausgewichen. Andernfalls hätte ich dich mit Sicherheit getötet und die Eselin am Leben gelassen.« Da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn, »Ich habe mich schuldig gemacht, denn ich habe nicht bemerkt, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn dir mein Plan nicht gefällt, werde ich wieder umkehren.« Doch der Engel des Herrn befahl ihm, geh mit diesen Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Bileam zog mit den führenden Männern Balaks weiter. Wenn wir das jetzt lesen, oder auch schon vorher im Vers 20, bitte die nächste Folie, da steht im Vers 20 auch schon, in dieser Nacht erschien Gott Bileam und erlaubte ihm, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann geh mit ihnen. Und auch da lesen wir es im Vers 35 und es schaut jetzt das aus, wie wenn es ein Widerspruch wäre. Weil ja Gott einerseits und andererseits der Engel gesagt hat, er soll mitgehen. Das war ja praktisch ein Befehl. Da müssen wir uns aber klar sein darüber, dass das nichts damit zu tun hat, dass Gott seine Meinung in der Sache mit Balak und der Verfluchung von Israel geändert hat. Keinesfalls. Sondern das ist ja so, und das habt ihr sicher schon öfters gehört in der Bibel, Gott spricht zwei, dreimal zu einem Menschen, versucht auch Menschen auf den geraden Weg zu bringen. Aber wenn sie nicht hören wollen, dann lasst er sie ins Verderben rennen. Ist irgendwie komisch, aber es ist ja so. Irgendwann ist einmal Schluss, auch bei Gott. Und das hat eben damit zu tun, dass eben auch der Bileam nicht von ganzem Herzen eigentlich zu dieser Sache gestanden ist. Und Gott kennt uns ja durch und durch. Und die nächste Folie bitte, so wie Paulus es im Römerbrief ausdrückt, Kapitel 8, Vers 24, da lesen wir, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, so dass sie das tun, was sie nie tun sollten. Und da gibt's mehrere ähnliche Stellen, wo wir so sehen, dass eben, wenn wir nicht auf Gottes Warnungen, auf seine Weisungen hören und uns einfach auf eigene Wege, auf Wege von Gott begeben, dann kann sowas passieren. Wir sehen am weiteren Weg des Bileams, sehen wir, wie es einem Menschen ergeht, der sich immer weiter von Gott entfernt und auch von seinem Willen. Er ist vom Reich der Finsternis total verblendet und für Gottes Reich wird er immer mehr blind. Er sieht weder die Engel oder den Engel des Herrn. Er missachtet auch alle Signale seiner Eselin, die ihn dreimal bewahren wollte, die dreimal versucht hat, ihn vor Unheil zu bewahren. Er antwortet aber im Gegenzug jeweils mit brutalen Stockschlägen. Auch die deutlichste Warnung Gottes durch seinen Enkel will er nicht wahrhaben. denn dieser zeigt ihm nämlich schlussendlich und warnt ihn ausdrücklich vor einem Weg, der ihn ins Verderben führen will oder wird. Hier wird deutlich, Gott lässt Bileam nicht blindlings ohne Warnung ziehen, sondern er geht mit ihm. Unter Einsatz von drastischen Mitteln geht er ihm nach. Darin zeigt sich wirklich die unvergleichliche Liebe unseres Gottes, seine Barmherzigkeit, seine Fürsorge für ihn und auch für uns. Doch auch diese deutlichen Signale Gottes führen bei Bileam nur zu einer oberflächlichen Reue. Es geht nicht ins Herz hinein. Und es führt zu keiner Umkehr, zu einer richtigen Umkehr. Bileam verliert aber auch dann danach seinen Ruhm und seinen Frieden. Und alle Zeichen Gottes kann in weiterer Folge Bileam auch nicht mehr verstehen. Dafür zeigt er aber alle Symptome und Kennzeichen eines Menschen, der im Herzen drin eigentlich weiß, das ist nicht der richtige Weg, den ich gehe, aber trotzdem auf diesem Weg bleibt und darauf verharrt. Zum Schluss möchte ich uns und mir noch ein paar Fragen stellen, ein paar persönliche Fragen. Sind wir noch sensibel für das Reden Gottes? Sind wir noch auf seinem guten Weg? Wie reagieren wir auf Zeichen und Warnungen Gottes, die uns vor falschen Wegen und vor Unheil bewahren wollen? Wahrscheinlich wird es bei uns kein Esel sein, aber vielleicht ist es auch ein Engel, ein unsichtbarer Engel, der uns vor falsche Wege und Entscheidungen bewahren will. Es kann dann auch verschlossene Türen sein oder andere Hindernisse, die uns in den Weg gestellt werden. Dass wir wirklich rechtzeitig umdenken und zu einer rechtzeitigen Umkehr kommen oder die dazu führen zu einer Umkehr. Und dann kann es natürlich auch andere Ereignisse geben in unserem Leben, die uns da aufzeigen wollen, dass irgendwas nicht richtig ist, dass wir handeln sollten. Ja, glücklich ist er wirklich, das erkennt, wenn Gott zu ihm spricht, wenn Gott ihm irgendwie aufzeigt, dass er auf dem falschen Weg ist und dass er sich das sagen lässt und umkehrt, dass er auf solche Zeichen achtet und sich anders verhält als unser Bileam da in der Geschichte. Glücklich ist auch, wer diese Signale des Gewissens nicht unterdrückt, sondern mit Gottes Hilfe jene Schritte unternimmt, die eine echte Lösung und Frieden bringen mit Gott. Das wünsche ich euch und auch mir selbst von ganzem Herzen für heute, für morgen und für das ganze Jahr. Amen.